Wenn ihr überlegt, weltweit zu gehen, geht einfach.
Und dann bin ich praktisch glücklich und erleichtert wieder in das Projekt zurückgekommen und hab erstmal wieder hören können und zweitens halt was über mich selbst gelernt und auch in gewisser Weise mein Selbstbewusstsein gesteigert.
Wie du ja schon meintest, dass das so eine Vorbereitung aufs Studium auch sein kann, wenn man dann halt auszieht, dass es gar nicht mehr so die große Sache ist.
Ja, das ist total super. Also ich denke, wir müssen festhalten, vor dem Weltwärtsfreiwilligendienst hatte Jule ein bisschen Bammel, Pizza zu bestellen und jetzt macht sie einen Podcast, den sich hunderte von Leute anhören werden.
Wir sind
Matthias,
Laura,
Jule
und Hanna. Wir sprechen über alles, was unseren Freiwilligendienst im Ausland besonders, aber auch total herausfordernd gemacht hat. Zusammen sind wir
die Weltwärts-WG.
Willkommen zurück im Weltwärts-Podcast. Ich sitze hier ganz gemütlich mit meinen anderen ehemaligen Freiwilligen und WG-Mitgliedern. Und heute reden wir über das sehr spannende Thema Selbstbewusstsein. Und bei mir war das ja jetzt so, dass Weltwärts nicht meine erste Auslandserfahrung war. Ich war ja schon nach dem Abitur in Spanien und habe auch in Schottland und Kanada studiert, bevor ich nach Peru gegangen bin. Und diese Erfahrungen, weil das meine ersten Auslandserfahrungen waren, haben auf jeden Fall mein Selbstbewusstsein und auch meine Selbstständigkeit sehr gefördert. Deswegen würde ich heute gerne von euch erfahren, wie das denn bei euch war. Matthias, hattest du zum Beispiel vielleicht einen Moment in deinem Freiwilligendienst, in dem du über dich selbst hinausgewachsen bist?
Ich würde sagen, ein spezifischer Moment, wo ich gemerkt habe, okay, da habe ich mich jetzt vielleicht was getraut, was ich davor jetzt nicht so für möglich gehalten hätte, war, als ich in den ersten Wochen in Malawi das Problem hatte, dass ich auf meinem linken Ohr nicht wirklich gehört habe. Das lag daran, dass ich an dem Tag, wo ich ausgereist bin, eine Erkältung hatte und dann nach dem Flug irgendwie, ich weiß auch nicht genau, was es war, aber ich glaube...
Ja, der Druckausgleich funktioniert da nicht richtig, wenn man landet.
Genau, ja. Und deswegen hatte ich halt dann die ersten zwei Wochen irgendwie das Problem mit dem Hören und dann nach ein paar Tagen hat dann mein Chef auch gemeint, Matthias, you're a nice person, aber es bringt mir auch nichts, wenn du irgendwie nichts hören kannst, deswegen gehst du jetzt bitte mal ins Krankenhaus. Leider war aber in unserer Nähe jetzt nicht wirklich ein Krankenhaus, das wahrscheinlich die Möglichkeit gehabt hätte, das mit den Ohren gescheit zu behandeln. Deswegen bin ich erstmal mit denen nach Lilongwe, also die Hauptstadt Malawis, gefahren. Hab da ein Krankenhaus besucht. Das hat mir dann leider auch nicht wirklich geholfen. Deswegen sind wir dann einfach wieder zurückgefahren und haben wieder ein paar Tage gewartet. Dann war es aber so, dass ich dann einfach gesagt habe, ja okay, ich würde auch selber wollen, dass es eigentlich mal weggeht, weil es halt auf Dauer auch total nervig war, wenn man irgendwie in einer neuen Umgebung war, viele neue Menschen getroffen hat und dann gefühlt irgendwie zweimal nachfragen musste, what is your name und halt irgendwie kein Wort verstanden hat. Deswegen habe ich mir dann gedacht, okay, es ist jetzt zwar so, dass die Leute vom Projekt erst wieder ein paar Wochen in die Hauptstadt fahren, aber ich probiere es jetzt halt einfach mal selber. Und am Anfang, wo mir so erzählt wurde, wie der Public Transport in Malawi so funktioniert mit den Taxis, den Matolas, dachte ich mir so, ah okay, das traue ich mir jetzt vielleicht nicht, weil es halt schon irgendwie so, halt als Einzelperson erstmal so ein Auto anhalten, dann mit irgendwie 20 fremden Leuten dann in dem Wagen mitfahren und dann 7 Stunden erst dann in der Hauptstadt ankommen. Auf den ersten Blick schon eher ungewohnt erschien und ich mir so dachte, okay, vielleicht gibt es auch einen anderen Weg. Aber in dem Moment war es mir relativ egal und ich dachte mir einfach, okay, komm, ich möchte jetzt irgendwie ins Krankenhaus fahren und dann versuchen, das halt wegzubekommen. Dann habe ich mich einfach mal eines Morgens um 6 Uhr in der Früh aufgemacht, einen von den Wegen angehalten, dann eigentlich vergleichsweise gut einen einigermaßen guten Preis dafür ausgehandelt, weil es halt keine festen Preise gab. Man musste halt immer erst ein bisschen diskutieren und hat dann halt einen Vorschlag bekommen. Und dann habe ich mich reingehockt, habe sogar einen ganz guten Platz vorne bekommen und war dann schon irgendwie so auf der Fahrt nach Lilongwe ein bisschen stolz auf mich, weil ich so dachte, okay, cool, das hätte ich mir jetzt vielleicht irgendwie vor ein paar Wochen auch noch nicht getraut und dann hatte ich so die Möglichkeit, so ein bisschen aus meiner Komfortzone rauszugehen und dann halt auch vielleicht ein bisschen so zu lernen, dass man oftmals einfach nur auf die Menschen zugehen muss und einfach mal sagen muss, ja okay, das mache ich jetzt einfach und es dann am Ende doch vielleicht ganz gut wird. Und dann hatte ich dann das Glück, dass sie dann auch einen Weg gefunden haben, wie sie das Problem mit dem Hören in den ersten Wochen gut lösen konnten und dann bin ich praktisch glücklich und erleichtert wieder in das Projekt zurückgekommen und ab. Erstmal wieder hören können und zweitens halt was über mich selbst gelernt und auch in gewisser Weise mein Selbstbewusstsein gesteigert.
Ja, super. Das klingt nach einem tollen Erfolgserlebnis eigentlich auch gleich am Anfang schon. Hattest du denn auch generell so in deiner ersten Zeit während des Weltwärtsfreiwilligendienstes oder vielleicht auch sogar schon davor Selbstzweifel oder Unsicherheiten, was den Freiwilligendienst angeht?
es war eher so, dass ich vielleicht mir nicht unbedingt direkt ausgemalt hätte, dass ich ein Freiwilliges machen würde. Also jetzt im Nachhinein bin ich ganz froh, dass ich da auch eher so die Motivation und vielleicht so den kleinen Arschtritt auch von der Seite meiner Familie hatte, dass sie mir halt gesagt haben, okay, das ist doch bestimmt eine coole Erfahrung und das ist was, wo du auch dran wachsen kannst. Aber so gerade die ersten Wochen, wo ich halt praktisch ins neue Leben hineingeworfen wurde und ich auch nicht wirklich Aufgaben hatte, weil es halt mehr so auch die Einführungsphase war, habe ich mich sehr unsicher gefühlt und mir auch oft gedacht, ah, okay, war es wirklich die richtige Entscheidung, dass ich nach Malawi gekommen bin. Aber gleichzeitig würde ich sagen, dass vielleicht so das Erlebnis mit dem Krankenhaus auch so ein Erlebnis war oder so eine Erfahrung war, wo ich mir dann danach dachte, okay, wenn ich es halt einfach nur mal probiere oder einfach mal konkret sag, ja, so ein bisschen nach dem Motto Just Do It, kann ich auch die Erfahrung, die jetzt vielleicht am Anfang nicht so toll war und die mich eher daran hat zweifeln lassen, ob das die richtige Entscheidung für mich war, einen Freiwilligendienst zu machen, eher eine positive Erfahrung verwandeln und dann zum Beispiel einfach zu versuchen, irgendwie mit den Locals mehr in Kontakt zu treten und einfach Dinge, die ich davor machen wollte und mich vielleicht nicht unbedingt getraut habe, einfach zu machen. Und im Nachhinein würde ich auch sagen, dass das eine der besten Erfahrungen in der Hinsicht war, weil ich dann einfach gemerkt habe, ja, okay, es funktioniert. Und wenn ich es probiere, dann kann ich es auch in irgendeiner Form auch schaffen.
Aber wie war das denn für dich in dem Krankenhaus, so alleine als Ausländer in einem Krankenhaus in einem anderen Land? Das ist ja auch immer nochmal so ein Struggle, sich da zurechtzufinden. Wie war das denn dann?
Da war es eigentlich relativ gut, würde ich sogar sagen. Man muss halt auch dazu sagen, Malawi ist halt auch nicht wirklich mit einer gesetzlichen Gesundheitsversorgung ausgestattet, leider. Es gibt, glaube ich, ein gesetzliches Alter bis 8 oder so, wo man theoretisch noch die Kosten für einen Krankenhausbesuch über den Staat halt abdecken kann. Aber darüber hinaus musst du es halt selber zahlen. Es gibt auch staatliche Krankenhäuser, wo ich einmal während einer Reise in einem war und wo man auch sagen muss, dass leider teilweise sehr schockierende Zustände halt herrschen, dass halt viele irgendwie mehrere Stunden warten und wenn man irgendwie Krankenaufnahmen machen möchte, irgendwie durch das ganze Krankenhaus halt gesendet wird und dann am Ende halt rauskommt, dass eigentlich die einzige Röntgenmaschine im ganzen Krankenhaus irgendwie kaputt ist. Aber ja, man kann es sich anders formulieren. Als Freiwilliger in Malawi hat man halt dann das Privileg, dass man sich halt die vergleichsweise teuren privaten Krankenhäuser leisten kann. Und ich bin mit dem Problem mit dem Ohr eigentlich immer auch in die privaten Krankenhäuser gegangen. Und da hat man eigentlich den besten Service, den man sich so vorstellen kann, weil halt wirklich, es gab nicht viele, die es gemacht haben. Also wenn, waren es vielleicht NGO-Mitarbeiter, die irgendwie aus Europa oder den Vereinigten Staaten kamen oder halt eher Leute der malawischen Oberschicht, die halt dieses Krankenhaus besucht haben. Und so von den Verhältnissen her konnte man es eigentlich auch mit Krankenhäusern in Deutschland vergleichen, dass es immer, also dass man immer einen Termin gleich bekommen hat, nicht lange warten musste und eigentlich einem dann auch immer geholfen werden konnte.
Ja, Jule, wie war das denn bei dir? Hattest du auch einen Moment, an dem du gewachsen bist?
Ja, also ich hatte auch so eine Situation, in der ich konkret gemerkt habe, dass ich, glaube ich, doch irgendwie Selbstbewusstsein damit rausnehme oder auch einfach neue Dinge lerne, so für mich persönlich auch. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch, wenn man irgendwo so anrufen muss, so, also wenn man alleine Pizza bestellt oder einen Arzttermin machen soll oder so, dass man davor so denkt, oh je, ja, gibt irgendwie schönere Dinge. Da hatte ich halt in Deutschland immer so ein bisschen, also ich habe es gemacht, wenn es sein muss, aber ich habe es nicht so gerne gemacht. Dann war ich in Indien und Matthias, ich bin wie du mit so einer Erkältung da reingestartet. Man hört schlecht, was Dinge einfach ein bisschen schwieriger macht. Und in Indien muss man sich, wenn man ein Visum hat und angekommen ist, muss man sich in so 2 Wochen noch in der lokalen Ausländerbehörde irgendwie so registrieren. Man muss da so ein Formular ausfüllen und die schicken einem dann im besten Fall halt eine Bestätigung, wenn die das genehmigen, dass man dann halt erst vollständig legal in dem Land ist. Und irgendwie, wir haben das dann abgeschickt und dann, ja, wurden die 14 Tage, ging halt so vorbei und irgendwann waren es nur so 2 Tage von dieser Frist und ich hatte noch keine Rückmeldung von dieser Behörde. Die Partnerorganisation war sich auch nicht so ganz sicher, ob man quasi nur dieses Formular in den 14 Tagen ausgefüllt haben muss oder ob man die Bestätigung schon haben muss. Und dann meinten sie also zu mir, ich soll da mal anrufen und halt nachfragen, wann diese Bestätigung kommt, wie so der Stand ist, ob sie noch irgendwelche Dokumente brauchen, weil oft verlangen sie da noch irgendwelche Dokumente. Ja, und dann habe ich da angerufen.
Hallo? Hallo?
Aber halt mit meiner Erkältung. Und es war auch noch in der Anfangsphase. Da war ich so den Akzent auch noch nicht so gewohnt. Die Person am anderen Ende vom Telefon hat meinen deutschen Akzent auch nicht so gut verstanden. Und dann war das irgendwie so ein Telefonat, wo ich halt irgendwie versucht habe, so zu erfragen, ob ich jetzt ab übermorgen illegal in diesem Land bin. Und das war irgendwie so ein anderes Level an Telefonat, als jetzt so eine Pizza zu bestellen. Wo ich schon so dachte, okay, ich glaube, wenn ich zurück bin, kann ich ein bisschen entspannter mal telefonieren, weil ob ich jetzt eine Pizza bekomme oder nicht, ist nicht so wichtig, wie ob ich jetzt halt illegal mich irgendwo aufhalte. Und ja, das war das Telefonat. Da haben wir dann irgendwann auch erfahren, dass es nicht so schlimm ist, wenn die Bestätigung noch nicht da ist in den 14 Tagen. War auch gut, weil es hat noch einige Zeit gedauert, bis es kam. Und ich wurde dann auch nochmal vor Ort in die Behörde eingeladen zu so einem Gespräch, wo die mich halt einfach nochmal so Fragen gefragt haben. Die machen das halt einfach so, um zu sehen, wer ist das, warum sind die hier? Und NGOs sind so ein bisschen unter Beobachtung halt, was sie so machen. Und dann bin ich halt da in diese Behörde marschiert und da durfte auch niemand aus meiner Organisation mit. Ich muss halt alleine rein und ja, dann wusste ich halt auch, okay, da ist jetzt eine Person, die sitzt mir gegenüber und fragt mich jetzt irgendwas und die sitzt halt so in einer Machtposition und ja, sie weiß halt, sie kann mich da jetzt einfach so ein bisschen zappeln lassen und auch irgendwelche Dokumente noch verlangen oder so und sie bestimmt halt quasi, ob ich jetzt hier so rechtmäßig bin. Und ich wusste dann halt auch, dass man da einfach ein bisschen vielleicht auch aufpassen muss, was man sagt. Irgendwie so, also zum Beispiel, ich möchte halt beruflich im Journalismus was machen und das sollte ich zum Beispiel nicht erwähnen oder so, weil das halt so ein bisschen kritisch sein könnte. Oder man möchte denen halt einfach keine Anhaltspunkte geben, so
zu zweifeln.
Genau. Und das sind halt so Gespräche, die dann doch ein bisschen, ja, was anderes sind, als eine Pizza zu bestellen. Und dann dachte ich schon so, okay, komm, habe ich jetzt auch geschafft, weil am Ende habe ich dann da auch eine Bestätigung bekommen, war legal in dem Land und dieses ganze bürokratische Ding mit Interview und so war erledigt. Habe ich sowas auch mehr erlebt, habe ich davor nicht. War eine Erfahrung, wo ich dachte, okay, wenn es sein muss, kann ich sowas.
Ja, das ist total super. Also ich denke, wir müssen festhalten, vor dem Weltwärtsfreiwilligendienst hatte Jule ein bisschen Bammel, Pizza zu bestellen. Und jetzt macht sie einen Podcast, den sich hunderte von Leute anhören werden. Also ich denke, da ist auf jeden Fall ganz, ganz, ganz viel, ganz offensichtlich passiert. Das ist doch total toll. Und hattest du dann auch das Gefühl, dass du den Rest des Freiwilligendienstes auch selbstsicherer warst?
Ja, voll. Also ich bin dann auch auf Leute einfach zugegangen. Also in der NGO, aber auch irgendwie auf der Straße irgendwo bei auf dem Markt oder so oder im, wenn ich irgendwo am Busbahnhof war und meinen Bus nicht gefunden habe, dann habe ich halt einfach da Leute gefragt oder beim Warten auf den Bus mal Leute angesprochen oder so. Also allein, dass man halt auch einfach mal alleine irgendwo unterwegs ist oder so, hat mir da auch viel geholfen. Wenn man alleine 26 Stunden Zug fährt oder so, dann ja, macht das schon was mit einem, finde ich. Und das hat mir auf jeden Fall viel geholfen, da selbstständiger, aber auch selbstbewusster zu werden.
Laura, wie war das denn bei dir? Was für Erfahrungen hast du gemacht? Du hast in Bolivien allein einen kompletten Haushalt geschmissen. War das nicht überfordernd?
Also am Anfang war es ein bisschen, naja, vielleicht ein bisschen schwierig. Also es war das erste Mal, dass ich alleine gewohnt habe. Ich habe vorher bei meinen Eltern gewohnt. Ich war eigentlich auch schon immer relativ selbstständig, weil ich die älteste von drei Geschwistern insgesamt bin. Und dann hat man ja grundsätzlich so ein bisschen mehr Verantwortung und man wird auch mal alleine gelassen und passt dann auf den Rest auf und so. Ich war auch schon alleine auf Reisen, habe das selber organisiert, aber so alleine leben, das hatte ich noch nicht. Ich habe auch den ersten Monat in Bolivien zum Glück in einer Gastfamilie gelebt und konnte mich dann da ein bisschen zurechtfinden. Aber ab dem zweiten Monat habe ich dann eine eigene Wohnung gehabt und die war bei zwei beziehungsweise zu dem Zeitpunkt drei brasilianischen Ordensschwestern auf dem Grundstück. Und da war dann eine von denen, die hat mir eben die Wohnung gezeigt und war so, hier ist das und das und das. Und dann war sie weg. Und dann war es so, das ist jetzt deins, viel Spaß hier. Und da war das am Anfang auch so ein bisschen, ach krass, eigener Haushalt, selber einkaufen, alles alleine regeln und so. Dann ist nach 2-3 Monaten ungefähr, ist noch so eine Katze bei mir aufgetaucht. Die hat dann ihre Jungen bei mir gekriegt und dann hat die Katze die Jungen großgezogen eine Zeit lang und ist dann immer auch verschwunden, aber die Babykatzen sind bei mir geblieben. Heißt, ich hatte dann auch noch zwei Haustiere, um die ich mich kümmern musste und gucken musste, dass die irgendwie überleben. Genau, die haben dann so halb bei uns im Garten gelebt, so halb bei mir in der Wohnung gelebt, aber das war auch nochmal so ein Struggle. Okay, ich muss nicht nur gucken, dass ich selber klarkomme, sondern auch noch die Katzen füttern und an die Katzen denken. Und genau immer nach dem Wetter gucken und so, dass die dann nicht unbedingt draußen sitzen, vor allem wenn es gewittert oder wenn es stürmt, dann ist es auch nicht immer so cool für die Tiere. Ich glaube, es hat mir jetzt auch geholfen, so was jetzt in Deutschland zurückkommen angeht und Studium und so. Ich habe jetzt alleine gelebt und weiß, wie ein Haushalt funktioniert und muss jetzt nicht in meine Studienstadt umziehen und dann ist Studium neu und Haushalt neu und ich habe das schon vorher alles gesehen und erlebt und so. Das ist vielleicht sehr sinnvoll, glaube ich, ja.
Und wie war das bei dir mit deinem Umzug?
Ja, also bei uns ist es so geregelt, dass wir den ersten Monat kommen wir da an und leben in Gastfamilien, um so ein bisschen sich einzufinden, ein bisschen schon mal Menschen zu kennen. Und wir haben den ersten Monat einen Sprachkurs und dann sind wir derzeit in meiner Gastfamilie und ziehen erst danach oben halt ins Projekt oder eine eigene Wohnung oder da, wo wir halt dann während des Freiwilligendienstes wohnen. Deswegen bin ich dann da nochmal umgezogen.
Ach so, ja. Voll interessant. Okay, das ist, glaube ich, gar nicht so üblich bei den einzelnen Organisationen, oder? Kennt ihr das so, Jule, nee, bei dir?
Glaube ich auch nicht.
Ne? Ja.
Nee. Aber ich finde das ganz cool.
Also für dich war das gut. Aber was wäre gewesen, wenn du zum Beispiel in einer Gastfamilie hättest bleiben wollen?
Ich glaube, ich hätte auch sagen können, ich will gern irgendwie mit anderen Menschen wohnen. Aber für mich war das, glaube ich, so die bessere Variante. Mhm. Also ich hatte bei meiner Gastfamilie mein eigenes Zimmer und so. Aber das war nach dem Monat, war ich so, okay, ich glaube, ich freue mich auch drauf, alleine zu wohnen, weil da waren dann immer Menschen um einen rum. Und wenn man dann noch arbeiten ist, so dann ab dem zweiten Monat und dann abends heimkommt, da auch noch Menschen sind. Ich glaube, ich war immer ganz froh, wenn ich abends aus dem Kindergarten heimkomme, dass bei mir im Haus Ruhe war. Da sind halt die zwei Katzen rumgelaufen und das war es dann. Das fand ich eigentlich immer ganz schön. Aber es gab auch andere Freiwillige, die sich dann weiter in Gastfamilien gewohnt haben und die sich das dann auch, soweit ich es weiß, selber ausgesucht haben. Also die konnten sich entscheiden zwischen eigener Wohnung oder Gastfamilie oder WG. Da gibt es bei manchen Projekten so eine Auswahlmöglichkeit.
Genau, bei mir gab es auch so ein bisschen Auswahlmöglichkeiten. Bei mir war es so ein bisschen das andere Extrem dann, ja, weil ich ja bei der Arbeit am Anfang leider nicht wirklich jemanden hatte. Das heißt, wenn ich auch noch allein gelebt hätte, dann hätte ich wirklich überhaupt gar keine sozialen Kontakte gleich am Anfang gehabt und das wäre komisch gewesen. Aber das wusste ich ja nicht mal im Voraus und ich wollte trotzdem aber in eine Gastfamilie, einfach weil ich diese Erfahrung noch nie gemacht hatte. Aber ich wusste schon, wie es ist, einen Haushalt alleine oder ja gut mit anderen jungen Menschen zu schmeißen. Deswegen wollte ich unbedingt diese Erfahrung auch machen. Aber ich weiß jetzt zum Beispiel, in meinem Fall war das total sinnvoll, eine Gastfamilie zu haben. Aber es kommt natürlich auch voll auf das Projekt an. Und ich kann mir vorstellen, wenn man im Kindergarten arbeitet mit so vielen Kindern und Menschen und so viel Lautstärke, dass es durchaus entspannt sein kann, wenn man da zu Hause nicht so viel hat, auf jeden Fall. Aber wie war das denn bei euch, also Jule und Matthias, was das Thema Wohnen anging? Hattet ihr auch das Gefühl, dass ihr auch da selbstständiger geworden seid?
Bei mir war es am Anfang so, dass als ich ins Projekt gekommen bin, ich erstmal in dem Freiwilligenhaus der Pfarrei gelebt habe. Also könnt ihr euch vorstellen, die Pfarrei war praktisch so ein fast schon eigenes Dorf eigentlich. Also ganz vielen Häusern, verschiedenen Stellen, einem Essenshaus, einer Küche, Häuser für die Priester, Priesterseminaristen und das alles war von so einer Mauer umgeben, circa, ich glaube, 1-2 Kilometer vom eigentlichen Dorf Benga entfernt. Und erstmal war es eigentlich auch gedacht, dass ich der einzige Langzeitfreiwillige in der Pfarrei sein würde und habe dann auch alleine in dem Haus gelebt. Dann war es so, dass nach circa 2 Monaten eine Ebola-Epidemie in Uganda ausgebrochen ist, weswegen dann 2 meiner Mitfreiwilligen von meiner Entsenderorganisation, die Sternsinger, nach Malawi gekommen sind. Und das war so ein bisschen die Anfangszeit von der Malawi-WG, kann man sagen. Und dann war es so, dass wir eigentlich, obwohl wir es jetzt von Anfang an nicht geplant hätten, dann halt auch so eine kleine freiwillige Wohngemeinschaft dann vor Ort hatten. Und ich hatte echt das Glück, dass die beiden echt nette und entspannte Menschen sind. Also vielleicht, wenn man irgendwie so bei einer Anfangszeit ist, würde man eher erwarten, dass es vielleicht auch so ein bisschen Startprobleme gibt und man vielleicht nicht von Anfang an gut klarkommt. Aber wir hatten wirklich das ganze Jahr über eigentlich keine wirklichen Probleme und hatten immer eigentlich echt eine tolle Zeit zusammen. Und das Zusammenleben hat, finde ich, auch echt immer gut funktioniert. Und ja, man kann es auch so ein bisschen als eine Vorbereitung sehen, weil ich mich davor nicht so als WG-Mensch irgendwie bezeichnet hätte und eher auch so gedacht hätte, ja, ich hätte vielleicht auch eher Lust, alleine zu leben und auch so ein bisschen abends, so ähnlich wie bei dir, einfach so die Ruhe zu haben und jetzt nicht unbedingt so Menschen zu sein. Aber so die Erfahrung hat mir eigentlich echt geholfen und danach hatte ich auch echt Lust, irgendwie auch in einer WG zu leben. Und ich lebe auch momentan in Regensburg in einer WG und würde sagen, dass mich so praktisch der Freiwilligendienst auch so von Wohnungsmenschen zu einem WG-Menschen transformiert hat.
Auf jeden Fall. Sagen. Also jetzt hier in unserer Weltwärts-WG bist du ja auch die Person, die jeden Abend noch was machen möchte. Film gucken, Spiele spielen, safe, quatschen.
Ja. Vielleicht
also,
dadurch ein bisschen
ich glaube, du bist ein WG-Mensch.
Aber Juli, wie war es bei dir?
Also ich habe in einer Zweier-WG gewohnt und für mich war das irgendwie so die ideale Verbindung zwischen alleine wohnen und einer Gastfamilie. Also so eine Mischung, weil ich habe halt nicht alleine gewohnt. Ich hatte immer meine Mitbewohnerin, um ja nach der Arbeit oder so einfach mal zu quatschen oder um irgendwas zu unternehmen, abends nochmal wegzugehen oder so. Aber es war halt auch so, dass wir halt selber eingekauft haben oder man einfach selber schauen muss, wann man waschen muss und dass ja halt so der Haushalt läuft. Oder meine Mitbewohnerin hatte halt auch extreme Angst vor so Lizards, also so Geckos, Salamander irgendwie so. Und ich mag die jetzt auch nicht so dolle, aber habe jetzt nicht so die Angst davor. Und dann war halt, wenn irgendwie so ein Tier mal da war, ja, hat man halt geschaut, dass man das so wieder aus der Wohnung rausbekommt oder so. Und das sind halt ja dann immer wieder so Sachen, wo man halt merkt, okay, da kann man jetzt halt nicht irgendjemand anderen rufen oder so, sondern muss man halt mal selber machen. Da lernt man dann so, also das war dann jetzt auch, wie du ja schon meintest, dass das so eine Vorbereitung aufs Studium auch sein kann, wenn man dann halt auszieht, dass es gar nicht mehr so die große Sache ist, weil man hat ja schon mal woanders gelebt und ist da gut zurechtgekommen. Wieso dann nicht jetzt auch wieder in Deutschland irgendwo anders hinziehen?
Laura, was mich auch noch interessiert hätte, hattest du auch irgendwie während deinem gesamten Freiwilligendienst irgendwie so einen Moment, wo du konkret sagen würdest, da bist du über dich hinausgewachsen, hast dann auch irgendwie daraus Selbstbewusstsein geschöpft?
Ja, ich glaube, es waren bei mir auch eher so kleine Momente, nicht so was Größeres. Aber wir hatten am Anfang auch so ein paar Visumsprobleme. Früher haben deutsche Freiwillige in Bolivien, wir waren ja mit der Kirche da, die haben dann so ein Höflichkeitsvisum bekommen. Also es war so klar, okay, wir sind mit der Kirche da, wir sind Freiwillige, dann haben wir das Visum relativ einfach bekommen, haben so ein bisschen Zettelkrams ausgefüllt, dann hat es gepasst. Und dann gab es da mit einem, ich glaube, spanischen Priester mal irgendwie Probleme und dann haben die das in dem Jahr, gerade als wir angekommen sind, haben die gesagt, okay, das machen wir nicht mehr. Und dann wurde unser Visum abgelehnt. Wir hatten vorher nur ein Visum in Deutschland für einen Monat beantragt. Heißt, wir mussten dann nochmal ein ganz normales Arbeitsvisum beantragen, wie jeder andere Mensch auch. Ich meine, das war im ersten Monat. Ich habe dann da mit meinem Schulspanisch gesessen, aber das hat voll gut funktioniert und dann war ich so ein bisschen stolz auf mich, dass wir das so irgendwie hingekriegt haben und ich dann das Visum hatte und so. Das war dann so ein kleines Erfolgserlebnis, so einen Pass drin zu haben, so ach krass, Visum. Ja, aber das war, glaube ich, bei mir eher so auf Sprache bezogen, weil ich mir das vorher nicht unbedingt zugetraut hätte, einfach so Sachen alleine zu regeln. Und dann bei sowas, okay, die Leute haben mich verstanden, ich habe das gerade alleine hier geklärt, dass ich dieses Visum krieg. Oder auch wenn so Menschen auf dem Markt oder sowas so waren, so, ach krass, du sprichst Spanisch, voll gutes Spanisch, so mal, also wo hast du das gelernt? Und dann war ich so, ja, ich wohne hier. Danke. Das war irgendwie so, das war immer so ganz coole Momente.
Ja, das ist, glaube ich, aber auch was Wichtiges anzumerken, weil ich denke, es kann bei vielen schon passieren, dass man bestimmte Momente hat, die einen durchaus verändern, wo man wirklich sagt, da habe ich was gelernt, da bin ich über mich hinausgewachsen und jetzt bin ich selbstsicherer in diesem Aspekt oder selbstständiger in diesem Aspekt. Aber andererseits ist ja wirklich das ganze Weltwärtsjahr so ein bisschen out of your comfort zone, ist was Besonderes, ist was Herausforderndes. Das heißt, ich glaube, bei vielen ist es auch so, dass man eigentlich, also man sagt ja oft auch, wenn man jeden Tag nur einen Tag zurückschaut, merkt man keinen Unterschied. Aber wenn man das ganze Jahr zurückguckt, dann merkt man plötzlich einen Riesenunterschied. Das heißt, ich denke, jeder, also bei mir auch so, obwohl ich schon eigentlich ziemlich selbstsicher und selbstständig war vor dem Weltwärtsjahr, würde ich sagen, auch bei mir, wenn ich zurückgucke, das Jahr hat sich vieles geändert. Und ich glaube, das ist bei allen so. Aber manchmal sind es nicht wirklich, ist es nicht ein bestimmter Moment, sondern eher viele Momente, die zusammenkommen, wo man dann aber wirklich einen Unterschied merkt, dass man einfach plötzlich selbstsicherer ist, weil man eben diese ganze Erfahrung gemacht hat, in einer anderen Kultur gelebt hat, mit ganz vielen neuen, verschiedenen Menschen gearbeitet hat, eben alltägliche Dinge auf andere Weise hat lösen müssen.
Ich finde auch, wenn man sich Selbstbewusstsein so als Wort anschaut, ist halt so ein Freiwilligendienst im Ausland voll eine besondere Möglichkeit, da selbstbewusst zu werden, weil man halt mal in einem anderen Umfeld ist. Man ist so aus dem gewohnten Umfeld weg, man trifft neue Leute und kann sich dann quasi sich selbst auch erstmal bewusst werden, wie man halt woanders dann, also man ist ja woanders und kann sich vielleicht auch so nochmal jetzt nicht ganz neu kennenlernen, aber dort kennt einen ja noch niemand. Das heißt, man muss sich erst wieder so bewusst werden, was macht mich eigentlich aus?
Oder was macht einen aus, wenn man eben nicht in dem Umfeld ist?
Ja.
Weil ich glaube, viele denken auch, dass das Umfeld einen auch ausmacht. Und letztendlich kann das Umfeld zwar Auswirkungen auf einen haben, aber das ist nicht das, was uns ausmacht. Wir machen uns aus. Und das heißt, egal wo wir hingehen, sind wir immer bei uns.
Nö, dass man auch wirklich einfach sehen kann, was man leisten kann, wenn man über sich ein bisschen hinauswächst.
Ja, okay. Also ich habe noch eine Frage in die Runde. Das geht dann aber unter Roomie-Tipp. Roomie-Tipp. Was würdet ihr anderen raten, die zwar überlegen, weltweit zu gehen, sie aber das noch nicht ganz zutrauen?
Macht einfach. Also sich einfach mal bewerben, die Vorbereitungsseminare mitmachen und so. Und dann lernt man auch ganz viele andere Menschen kennen, bei denen man sieht, dass sie vielleicht zweifeln und dass sie sich nicht sicher sind. Und lernt, dass es vielleicht normal ist, dass sich nicht jeder hundertprozentig sicher ist, okay, ich will jetzt einen Freiwilligendienst machen, ich will jetzt ein Jahr in ein anderes Land, ein Land, in dem man in den meisten Fällen ja noch nie war, auf dem Kontinent, auf dem man noch nicht war. Und ja, das einfach mal machen und dann ist man irgendwann in dem Land und ist so, ja krass, jetzt habe ich das wirklich durchgezogen und ja, hat es dann irgendwie dann doch geschafft, aber vielleicht einfach nicht so viel drüber nachdenken, sondern einfach so, okay, ich mach mal und es gibt ja immer noch die Möglichkeit, zurückzurudern und zu sagen, okay, vielleicht will ich es doch nicht, vielleicht ist es doch nicht das Richtige für mich. Das ist ja in den meisten Fällen eigentlich kein Problem.
Ja.
Ja, ich würde sagen, diesen Satz, macht's einfach, kann ich nur unterstreichen, weil es wirklich etwas, wo man zwar aus seiner Komfortzone wortwörtlich eigentlich herausspringt, weil es halt einfach alles komplett neu ist und man wirklich komplett irgendwo Neues reingeworfen wird. Aber gleichzeitig, selbst wenn es am Anfang schwierig ist und man vielleicht auch die Selbstzweifel, wie ich irgendwie in der Anfangszeit hatte, denkt man sich dann spätestens, wenn man wirklich angekommen ist und das Gefühl hat, dass man auch die Definition von Zuhause auf einen zweiten Ort irgendwo ganz weit entfernt von seinem eigentlichen Zuhause anwenden kann, dass es doch eigentlich eine coole Erfahrung war und dass man am Ende, wenn man zurückkommt, sich so denkt, ach, was wäre jetzt passiert, wenn ich mich niemals dazu entschieden hätte? Ich hätte so viele tolle Erfahrungen nicht machen können. Ich hätte so viele tolle Menschen nicht treffen können. Und allein dieses Gefühl der Dankbarkeit und der Erkenntnis, was man eigentlich geleistet hat am Ende, ist schon einfach wert, dass man es einfach mal probiert, finde ich.
Ja, ich glaube auch, so ein Freiwilligendienst zeigt einem halt oder kann einem erstmal zeigen, was man so kann, was man sich davor vielleicht auch gar nicht zutraut. Also dieses Machen und dann geht's oft. Aber man muss jetzt auch, glaube ich, nicht so den Helden spielen oder so. Also wenn man sich wirklich sehr unsicher ist, dann kann man da auch mit Leuten drüber sprechen. Also man muss nicht immer sagen, ich bin so mutig und ich habe überhaupt keine Angst oder das wird alles super so. Also ich glaube, so diese Unsicherheit zu unterdrücken, wäre dann auch ein bisschen ungesund.
Ja.
Aber da sich einfach Leute zu suchen und das anzusprechen, also so im eigenen Umfeld, aber vielleicht auch dann, wenn man schon eine Organisation gefunden hat, mit der man sich das vorstellen kann, da einfach diese Unsicherheiten anzusprechen, wenn das konkrete Sachen sind, haben die vielleicht auch Tipps, wie man damit dann vor Ort umgehen kann oder so. Ich glaube, das kann uns da auch nochmal helfen, einfach in so ein Gespräch zu gehen und sich so ein paar Tipps zu holen. Oder vielleicht kriegt man auch einen Kontakt von ehemaligen Freiwilligen, dass man da einfach so ein paar Erfahrungen hört, ja, was einen so erwarten kann oder wie man mit bestimmten Dingen umgehen kann.
Ja, guter Punkt.
Super, danke euch fürs Teilen. Ich glaube, die heutige Folge war sehr wichtig für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, weil ich denke, Selbstzweifel gehören zum Leben auch dazu. Und vor allem, wenn man sich vielleicht was Neues trauen möchte, hat man das ja oft. Aber das Wichtige ist, wie ihr das auch gesagt habt, ne, dass man es einfach machen muss. Und es ist nicht einfach, aber man macht es und es klappt eben meistens. Und dann wächst man auch daran. Also das ist ja wirklich das Schöne. Und ich denke, auch weltweit ist tatsächlich eine einzigartige Möglichkeit, weil auf diese Art und Weise auch so einfach im Sinne von logistischem ins Ausland zu gehen und aber auch so eine Vielfalt erleben zu können, weil ja wirklich es Möglichkeiten auf der ganzen Welt gibt, um weltweit zu gehen und an allen möglichen Projekten. Das heißt, wenn man überlegt, aber sich nicht ganz sicher ist, sollte man es wirklich einfach machen, weil die Möglichkeit auf diese Art und Weise nicht so zurückkommt. Das heißt, wenn ihr überlegt, weltweit zu gehen, geht einfach. Ja, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, diese Folge hat euch sehr viel gebracht und ich hoffe, dass ihr jetzt anfängt, eure Bewerbung zu schreiben, denn es lohnt sich. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Schafft man es, über ein Jahr eine Fernbeziehung zu führen? Und kann ich weltwärts gehen, wenn ich queer bin? Das und mehr erfahrt ihr, wenn ihr wieder reinhört.
Ursprünglich gibt's eine lange queere Tradition in Indien.
Stück für Stück hat mir das wirklich geholfen, in ein ganz anderes Körpergefühl reinzufinden. Und es hat so viele Dinge verändert, hat dann auch in mein, in Anführungszeichen, Dating reingespielt.
Aber es fühlt sich dann halt irgendwie trotzdem an wie so ein Schlag in die Fresse, weil die sagen halt quasi, das, was du fühlst, ist Quatsch.
Da war ich auch so kurz beeindruckt. Das war irgendwie toll, weil ich war so, du bist Mitte 50.
Wir freuen uns, wenn ihr reinhört.
Die Weltwärts-WG, ein Podcast von Engagement Global im Auftrag vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. WG-Mitglieder Hanna, Jule, Laura und Matthias. Eine Produktion der Kimek Schneider GmbH unter der Leitung von Michael Ziechel. Redaktion Sarah Klöser und Matthias Herwigs. Redaktion Engagement Global, Fabian Herbart und Carina Heinz.